kreative Szene in Deutschland wird immer bunter und vielfältiger. Das bedeutet auch einen Wandel der Persönlichkeiten, die in den Vordergrund treten. Um allerdings Vertrauen zu gewinnen, ist es wichtig, diese Menschen persönlich kennenzulernen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Nuvisa Talk. Mein Name ist Hagen Grell und heute mit mir im Studio ist Alexander Wagand. Alexander, herzlich willkommen. Du bist spiritueller Lehrer und bezeichnest dich selber als wachen Beobachter des Zeitgeschehens und hast zu mir heute im Studio gefunden, dass wir auch mal dich als Persönlichkeit kennenlernen. Du bist ja schon sehr bekannt durch die Tagesenergien, die du zusammen mit Joe Conrad machst und hast auch sonst einen, sag mal, sehr interessanten Lebenslauf. Und wir haben zwar schon ein Vorgespräch geführt, haben uns aber auch darauf geeinigt, dass wir dieses Gespräch auch gerade nutzen, um uns ein bisschen persönlich kennenzulernen und deinen persönlichen Lebenslauf auch nochmal aufzugreifen hier. Deswegen nochmal ein herzlich willkommen bei uns im Studio.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich erzähle gerne ein bisschen etwas aus meiner Vita, wobei ich zunächst einmal darauf hinweisen möchte, dass es nicht um die Person gehen wird, denn ich trenne ja hier ganz deutlich den Mann oder das lebendige Wesen, das beseelte Wesen und das, was wir als Personen vorfinden an ganz vielen Stellen innerhalb des Systems. Aber dadurch hast du mir eine wunderbare Vorlage auch gegeben, denn dieser Hinweis ist wichtig, dass wir uns selber im Laufe unseres Lebens natürlich auch mit einem Abstand rückblickend immer anders wahrnehmen heute mit einer anderen Energie. Aber wenn du möchtest, ja, ich kann gerne ein bisschen was über meine Geschichte erzählen, über meine Story, in der genau mein Leben abgelaufen ist.
Das würde mich auch sehr interessieren, gerade weil auch, sag mal, jeder Zeitpunkt auch in gewissermaßen eine Fotografie ist dessen, wie man halt gerade ist und man entwickelt sich ja auch gerade weiter. Und von dir gibt es ja auch, wir hatten es vorhin schon angesprochen, Vorgespräch auch nochmal, bei einem Psiram-Eintrag, der dich auch quasi nicht mehr repräsentiert oder vielleicht auch nie wirklich repräsentiert hat, wo das auch gerade eine Denunziationsseite ist. Und deswegen finde ich das auch gerade wichtig, dass wir auch untereinander uns auch mal verstehen, kennenlernen und okay, das auch mal ein bisschen beleuchten. Deswegen vielleicht als Einstiegsfrage, wer bist du und was machst du?
Also ich habe eine Geschichte, in der immer wieder das Thema Interesse an Bewusstwerdung vorkommt, schon als Kind. Und ich erinnere mich an eine besonders deutliche Ausprägung in dieser Zeit, als ich so 12, 13 Jahre alt war. Ich mich sehr, sehr stark für Buddhismus interessiert und für die Philosophie und bin dann auch wieder mit der Kirche in Kontakt gekommen, weil ich als evangelischer Junge dann irgendwann meine Konfirmation ins Haus stehen sah. Und das hat mich sehr, sehr interessiert. Und dann ist dieses Interesse zeitweise völlig verschwunden und ist dann erst später wieder aufgetaucht. Es gab dann dazwischen eben die üblichen anderen Ablenkungen und anderen wichtigen Themen im Leben eines Jungen. Und trotz alledem ist das ein roter Faden geblieben. Ich habe mich immer interessiert für philosophische Betrachtungen des Lebens. Ja, und später hat das dann dazu geführt, dass ich in dem, was ich gemacht habe als Coach, als Berater, auch immer diese ganzheitliche Sicht habe versucht aufrechtzuerhalten oder einen Blick darauf zu werfen und auch meinen Kunden, Klienten, wie man das immer auch nennen mag, diesbezüglich Hinweise zu geben. Aber irgendwann ist das Präsenteste daran gewesen, im Grunde geworden, was dort entstanden ist, das Wichtigste. Und diese geschäftlichen Strukturen, die haben immer mehr an Bedeutung verloren. Also ich glaube, dass das eine typische Geschichte ist an dieser Stelle, dass man am Anfang sehr stark auch motiviert ist, Veränderungen in die Welt zu bringen und in der Welt was zu bewirken, Erfolg zu haben. Und das ist in meinem Leben dann irgendwann sehr, sehr stark zurückgetreten, weil ich einfach mich selber ganz anders wahrgenommen habe, die Perspektive gewechselt habe. Und habe heute, wenn ich das betrachte, aber den Eindruck, dass das alles schon irgendwo sehr gut ineinander greift und dass ich so einen roten Faden sehen kann in meinem Leben, in dem immer wieder diese Aspekte bereits sichtbar geworden sind. Und jetzt leben wir natürlich in einer Zeit, in der immer mehr, immer schneller sichtbar wird, auch für Menschen, die gar nicht so freiwillig sich diesen Themen hingeben, sondern die mit der Nase darauf geschubst werden und gestoßen werden, die einfach sagen, ich kriege die Geschichte, die man mir erzählt hat, nicht mehr in Übereinkunft und Übereinklang mit dem, was tatsächlich geschieht auf der Welt. Das passt alles überhaupt nicht. Und das ist ein Gesundungsprozess, wie ich sage, ein Heilungsprozess. Und dieser Heilungsprozess ist überfällig und bringt so viel Veränderung in die Welt, dass eben auch meine Vita sich sehr stark verändert. Und wenn ich heute den Alexander betrachte mit 20 oder mit 25, dann ist das ein ganz anderer energetischer Ausdruck, als er heute da ist. Ja, und deswegen ist es auch immer sehr schwierig, jemand anhand einer Vita überhaupt zu beurteilen. Denn jeder hat natürlich das Recht, all seine Veränderungen auch ausdrücken zu können. Und ich glaube, dass das jeden auch ermuntern soll, dass man alles loslassen kann, im Grunde genommen, was nicht mehr zu einem gehört. Und wir werden so sehr geprägt in eine bestimmte Richtung. So musst du sein, so erwartet das die Gesellschaft, so wirst du Erfolg haben. Und deswegen spreche ich einerseits nicht so gerne über meine Geschichte, nicht weil da was zu verheimlichen ist, sondern weil sie dann so sehr als ein Beispiel verstanden wird, aha, so müsste das ablaufen. Ja? Und aha, der hat ein Abitur gemacht, der hat dann das studiert, das mache ich vielleicht auch. Das ist völliger Quatsch, weil du willst ja keine Kopie sein von jemand, sondern du möchtest ja in dir deine eigenen Potenziale entdecken und entwickeln. Ja, und das habe ich natürlich in verschiedenen Phasen meines Lebens auch versucht. Wenn du magst, ich will aber nicht so einen langen Monolog führen, ich kann gerne was dazu sagen.
Ich würde gerne auch gerade ein bisschen darauf schauen, weil du gesagt hast, natürlich, man sollte das auch nicht als Vorlage nehmen. Es versuchen viele Leute, andere zu kopieren, kommen dann eben gar nicht bei sich an. Und wie du schon sagst, es geht eher darum, quasi zu finden, wo man halt gerade steht, wer man überhaupt ist, im Grundsätzlichen, und dahin auch zu finden. Trotzdem merke ich, dass gerade die, sag mal, zu sehen, wie andere dorthin kommen, manchmal vom Grundprinzip her auch Leuten das helfen kann. Deswegen habe ich mich auch gerade für deine Geschichte dort auch interessiert. Und je nachdem, wie konkret du da werden möchtest, würde ich da auch gerne mal ein bisschen genauer reinschauen. Also man kann das auch allgemein lassen. Das heißt, gerade wie du gesagt hast, vielleicht, dass wir auch dort mal einsteigen mit deinen jungen Jahren. Mhm. Manche Kinder in dem Alter beschäftigen sich noch gar nicht damit, aber eben du hast schon damals gemerkt, dass sich eben diese, sag mal, vielleicht der spirituelle Aspekt dort irgendwie schon gelockt hat. Wie hat sich das da ausgeprägt?
Also ich kann dir dazu zwei Geschichten erzählen, die ich übrigens so noch nie erzählt habe. Eine habe ich schon erzählt, also eine habe ich schon mal in einem Seminar erzählt, die andere noch nie. Ich war ein sehr unangepasstes Kind. Und ich war eine große Herausforderung für meine Eltern, glaube ich. Also inzwischen sehe ich das natürlich auch ganz anders. Und wenn ich mir heute so vorstelle, dass ich ein Kind hätte, das mit bestimmten Dingen so mich auf einmal herausfordern würde, ja, ich wüsste keine Antwort. Also ich habe einmal, mein Vater hatte zur damaligen Zeit ein neues Auto gekauft, und zwar ein Renault 80. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Auto erinnerst. Von NSU, das war ein Wankelmotor, das war etwas sehr Ungewöhnliches. Und ich glaube, das müsste so gewesen sein, 69, als wir dann diesen Wagen bekamen und meine Eltern mich mitgenommen haben, um das Auto dort abzuholen. Und ich habe dann in der Schule davon berichten dürfen, in der ersten oder zweiten Klasse, in der ich damals war. Und dann sagte die Lehrerin so, Alexander, jetzt hast du das also uns allen erzählt, aber jetzt muss wieder Ruhe sein, jetzt geht es wieder um, was weiß ich, was damals auf dem Plan stand. Und ich habe dann aber das nicht so richtig loslassen können, dieses Thema, und habe dann mit meinem Nachbarn weiter mich über das Auto unterhalten. Und dann sagte die Lehrerin, also Alexander, wenn du jetzt nicht ruhig bist, dann musst du nach Hause gehen, ja, wenn du dich hier nicht konzentrieren kannst. Und dann bin ich aufgestanden, habe gesagt, ich bedanke mich für Ihr Verständnis und habe meinen Koffer oder meine Tasche damals genommen, bin nach Hause gegangen. Und meine Mutter hat mich dann überrascht gefragt, warum kommst du schon? Sagt, die Lehrerin hat mir erlaubt, dass ich nach Hause gehen darf. Dann hat meine Mutter mich sofort wieder in die Schule gefahren und hat mir dann gesagt, die Lehrerin, später als ich älter war, hat sie mir dann gesagt, die Lehrerin gesagt, also es sei ihr so noch nie geschehen. Und sie wäre also perplex gewesen, dass ich also aufgestanden war. Das ist ein Aspekt von meiner Vita. Ich habe viele solche kleine Geschichtchen, die mir einfallen. Und ich hatte ja auch gesagt, ich habe zwei, die ich, wenn du möchtest, mit dir teilen kann. Und die andere Geschichte war, ich habe immer gelächelt. Und das hat mir nicht immer nur Freude gebracht, sondern das hat viele irritiert. Ich war wirklich sehr beseelt. Das hat sich später sehr, sehr stark wieder reduziert, weil du einfach lernst, dich anzupassen. Hm. Also jeder Mensch durchläuft eine Phase, in der man ihm beibringt, wie er zu sein hat, damit er akzeptiert wird. Hm. Und vor allen Dingen, dass er eben auch nicht abgelehnt wird. Das sind die beiden ganz großen Parameter. Und dies ist übrigens unvermeidbar. Ja. Also es ist kein Vorwurf an diejenigen, die bei uns diese Knöpfe drücken. denn die müssen gedrückt werden. Das ist ein Teil unserer menschlichen Story. Aber ich erinnere mich, dass ich da viel irritiert habe und dass ich manchmal Auseinandersetzungen hatte, weil, ja, das hat andere provoziert. Warum lächelst du? Ja, was ist los? Also machst dich über mich lustig. Wir können damit schwer umgehen. Mhm. Und daran erinnere ich mich auch ausdrücklich. Da war ich auch so in der ersten, zweiten, dritten Klasse. Das ist so ein Teil meiner Geschichte.
Und würdest du auch sagen, du hast ja auch jetzt eher so eine positive Ausstrahlung, dass das auch schon damals, dass du sagst, das kam auch schon so aus dem Inneren und dass vielleicht für diejenigen auch der Kontrast da war, dass ihr Normalzustand eher so ein kühles Gefühls...
Vermutlich. Darüber habe ich ja gar nicht nachgedacht. Ja. Ich kann dir sagen, damals, als ich mit meiner Mutter dann einkaufen ging, da war ich noch kleiner, also dann kriegte man häufig irgendwas geschenkt. Ja, acht für den Kleinen, ein Brötchen, was auch immer. Also, vielleicht kennst du das auch. Und ich habe dann immer gesagt, dafür singe ich Ihnen was. Ja, und das war also das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß das, ich erinnere mich auch. Und dann hatte ich eine Lehrerin, eine Frau Wojtesch. Ich kann den Namen sicher sagen, weil sie mit Sicherheit schon lange, lange, lange verstorben ist. Es war eine alte Dame damals schon in der Volksschule. Und das war meine Musiklehrerin. Und dann sollten wir also singen. Und da hat sie irgendwann gesagt, Alexander, also du darfst hier nicht, du singst nicht schön. Und das hat mich sehr getroffen. Und ich bin dann nach vorne gegangen und habe ihre Thermoskammel genommen und habe sie aus dem Fenster geworfen, aus dem zweiten Stock. Und das erinnere ich auch. Also das sind Momente der Prägung, die du natürlich... heute aus einer ganz anderen Perspektive, mit einer anderen Fähigkeit der Wahrnehmung und Komplexität anders betrachten kannst. Aber, und das möchte ich gerne noch sagen, um nicht völlig missverstanden zu werden, es ist nicht etwas, was du jetzt klären musst. Es ist nicht so, oh, das muss ich jetzt aufarbeiten und dann mache ich eine Gesprächstherapie und dann sagt die, nein, sie singen schön, die Frau hat doch gar keine Ahnung, das ist ein persönliches Empfinden. Das halte ich für vollkommen unnötig. Sondern es muss dir nur bewusst sein, du bist im Hier und Jetzt. Und das ist ein altes Bild, das kannst du hervorholen. Und ich kann das tun, ohne dass ich dort jetzt energetisch hineingezogen werde in eine Problematik, die mich erfasst. Sondern ich sage, das ist ein Bild, das ist in meiner Geschichte ein Bild, von dem ich berichten kann und das vielleicht andere anders erlebt haben. Die sind auf eine andere Art von anderen behandelt worden oder haben ihre eigenen Strukturen vielleicht auch abgewöhnt bekommen. Und deswegen habe ich es erzählt. Mhm. Also hier ist nichts zu heilen oder zu klären. Es berührt mich nicht, aber es ist schön, wenn ich davon berichten kann, weil ich glaube, viele haben ähnliche Geschichten zu erzählen. Wir werden alle gleich gemacht. Große Ungerechtigkeit.
Ja, das ist auch eine Sache, die ich beobachte und ich auch sehr interessant finde. Auch gerade an der Arbeit, die du eben machst. Wir hatten es auch im Vorgespräch auch so ein Stück weit mit drin. Ne? Mit dieser Frage auch einerseits zuerst zuerst zum Ich kommen zu müssen und dann auch wieder das Spätere zu merken, wo man auch wieder im Wir halt drin ist. Ne? Aber nicht diesen sofortigen Weg halt gehen zu können, man ist irgendwie komplett gleich.
Also ich würde gerne den Begriff Wir austauschen. Also ich habe in meinen Aktivitäten, die ich jetzt heute durchführe, zwei große Betätigungsfelder. Mhm. Und das eine ist, dass ich versuche, Ich-Erkenntnisse zu vermitteln. Du in der Welt. Ich in der Welt. Was geschieht mit mir? Was wird mir präsentiert? Was wird mir verkauft? Und was ist wirklich dahinter? Mhm. Und das kann zu unvorstellbaren Erkenntnissen führen, die eine Lawine lostreten. Also du beginnst an einer Stelle kritisch zu werden, damit öffnest du eine energetische Tür und durch diese Tür strömt dann immer mehr hinein. Du kannst gar nicht mehr diese Tür verschließen. Es ist eine enorme Energie und du merkst, da kommt auf einmal etwas aus der Ebene der Gesellschaft, der Politik, des Finanzsystems, des Rechtssystems. Und überall merkst du, boah, was ich geglaubt habe, was man mir erklärt hat, was ich gelernt habe, was ich für eine Grundlage gehalten habe, ist nichts anderes als Illusion, Schall und Rauch. Und dahinter taucht ein gänzlich anderes Bild auf. Das sind die Ich-Erkenntnisse und das führt im Idealfall, Hagen, führt es zur Verwirrung. Ich frage sehr gerne, wenn bei mir jemand live bei einem Zusammensein ist, wer von euch ist verwirrt? Und wenn sich die Menschen melden, sage ich, das ist großartig, weil du weißt jetzt, dass du verwirrt bist. Und das ist ein großer Schritt. Die meisten Menschen sind verwirrt und wissen es nicht. Glauben, sie sind klar. Glauben, sie wüssten etwas über die Situation im Irak, in Afghanistan, in der Türkei, in der Nachbarstraße, über die Nachbarin. Sie wissen nichts. Erst wenn du weißt, dass ich verwirrt bin und im Grunde immer nur wieder neu herausgefordert wird und meine ganze Lebensvorstellung sich jeden Tag ändert, dann kann ich aus dieser neuen Perspektive sagen, gut, jetzt bringe ich eine neue Ordnung rein, ohne den Anspruch, dass die richtig und stimmig ist in allen Aspekten, sondern ich mache das so gut, wie ich kann. Und auf einmal merkst du, oh, jetzt passen die Puzzleteile viel besser zusammen. Spannend. Jetzt auf einmal bekomme ich einen Blick, der wiederum ganz andere Bereiche erfasst. Und das ist mein Bereich der Ich-Erkenntnisse. Und ganz am Ende deines Weges kommst du dann an den Punkt, wo du merkst, dass diese Ich-Erkenntnisse nicht so wichtig sind wie das, was ich Selbsterkenntnis nenne. Und diese Selbsterkenntnis ist ausdrücklich Singular. Deswegen habe ich mich gegen das Wir verwehrt. Und diese Selbsterkenntnis, wer bin ich, wenn alles weggeht, was ich nicht mehr bin, was bleibt dann übrig? Und da sind wir in der Spiritualität. Und das ist das, was viele Menschen zunächst einmal so wenig greifbar finden, dass sie sich nicht wirklich interessieren. Aber über den Umweg der Ich-Erkenntnisse dann auf einmal Impulse bekommen und die führen zwingend immer zur Selbsterkenntnis, denn anders kann man es nachher nicht mehr zusammenbringen.
Sehr spannend, was wir vielleicht auch noch in einem anderen Gespräch ausweiten. Jetzt würde ich gleich wieder zurück zu deiner persönlichen, zu deinem persönlichen Werdegang kommen, auch wie du eben zu dieser, sag mal, von dem Jungen, der quasi schon besonders unangepasst war und die Thermoskanne seiner Lehrerin rausgeschmissen hat, auch den, sag mal, nächsten Schritt gefunden hast. Wie, ich meine, wie geht das dann mit jemandem so weiter, der quasi diese naive Freude auch hat, würde ich es jetzt mal nennen, diese innere Freude halt hat, dann aber von der Gesellschaft auch mitbekommt, Moment, du hast dich in gewisser Weise zu verhalten und wir bewerten dich, ohne dass du es willst, dein Gesang ist nicht schön oder irgendwas, oder du hast dich so und so zu verhalten. Wie ging es dann weiter?
Ich hatte eine Phase, in der ich durchaus angepasst wurde, aber freiwillig. Ich habe versucht zu erkennen, nach welchen Regeln das ganze System abläuft und wollte mich zwar nicht dem anpassen, aber ich wollte es natürlich als eine Basis verstehen, die ich nutzbringend auch anwenden kann. Also für mich war schon klar, ich möchte natürlich versuchen, irgendwo Erfolge zu erzielen, weil ich ein schönes Auto wollte, weil ich irgendwo auch bestimmte Besonderheiten im Leben mir gewünscht habe. Und da hatte ich eine ganz bunte und wilde Phase. Ich hatte eine Zeit lang ein Rolls-Royce. Ich bin ein bunter Hund an vielen Stellen auch gewesen und habe versucht, ein bisschen wie ein Glücksritter, möglichst mit einem großen Geschäft ganz viel Geld zu verdienen. Und das war auch eine Phase, die ich nicht missen will. Und dieses Ausleben des Ego, wie man es in der spirituellen Szene immer nennt, das ist die Voraussetzung, bevor du die Irrtümer des Egos erkennst. Wenn du diese Bereiche nicht austestest, wenn du nicht wirklich auch dich ausweitest in deinem Ego, dann kannst du die Illusion des Egos gar nicht erkennen, weil du es überhaupt nicht auserlebst. Also du musstest sozusagen ein Stück weit auch leben. Ja, und ich war viel in Amerika, ich habe extreme Dinge gemacht und habe viel erlebt und habe deswegen auch ein breites Spektrum an Menschen, die ich kennengelernt habe. Im Übrigen, als ich hier heute in dieses Studio kam, das hat mich an sehr an meine Kindheit erinnert. Mein Vater war beim ZDF und war da übrigens im Bereich Unterhaltung tätig. Unterhaltung, unten halten. Und heute habe ich natürlich eine gänzlich andere Einstellung. Aber ich weiß natürlich auch, dass mein Vater kein böser Verschwörungsmann war, sondern Spaß hatte an diesem neuen Medium Fernsehen. Mein Vater hatte eigentlich Forstwissenschaft studiert, war dann wissenschaftlicher Berater bei einer Sendung fürs Fernsehen und das hat ihm viel Spaß gemacht. Und dann sind wir umgezogen von Hamburg in die Nähe von Wiesbaden nach Taunusstein, damals nach Wehen, kleiner Ort. Und mein Vater hat beim ZDF gearbeitet. Und dadurch habe ich natürlich auch verrückte Leute kennengelernt. Bei uns war Peter Frankenfeld zu Hause und der ist mit meinem Holzschlitten bei uns die Treppe runtergefahren. Also ich habe eine sehr ungewöhnliche Erinnerung an meine Kindheit, aber ich habe eben auch gerade dadurch ein weites Feld an Impulsen bekommen. Und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar. Also das war in der Geschichte ein sehr breites Feld. Ja? Und dann hat es wieder eine Phase gegeben, in der ich dann mich ganz anders entwickelt habe.
Ja, bevor wir dazu kommen, würde mich gerade auch interessieren, da mal ein paar, sag mal, was du erzählen magst, ein paar konkrete Details, vielleicht auch aus dieser Phase, wo du viel ausprobiert hast, zu hören. Vielleicht so ein paar Blitzlichter. Einfach deswegen auch, weil gerade dieses, viele Leute können sich auch schwer vorstellen, was es eigentlich bedeutet, zum Beispiel, sag mal, ihre eigenen speziellen Eigenschaften kennenzulernen, Interessen durchzuführen, Richtungen zu gehen, ja, ja. Erlebnisse zu haben, weil sie wie so eine Schablone haben, die klar. gesellschaftlich vorgegeben ja. ist, die sie abarbeiten, wo sie dann denken, ah, jetzt habe ich alles erlebt, was mich glücklich macht, weil irgendwie gibt es ja diese eine Schablone, die alle glücklich macht, in Anführungsstrichen, ja. oder die allen ihre eigenen Grenzen zeigt und so weiter.
Ja.
Aber wie sah das konkret bei dir aus?
Also das, was du gerade so schön zusammengefasst hast, sagen würde ich gerne nochmal ergänzen um einen weiteren Gedanken. Das hast du wunderbar gesagt. Wir versuchen alle irgendwo auch einem bestimmten Bild, du hast Schablone gesagt, einem Bild gerecht zu werden. Image sagt man im Englischen und da wissen wir genau, was wir meinen. Imageberater, ja? Mhm. So musst du sein. Und das hat mich nie wirklich interessiert. Ich habe eine Lehre gemacht bei Höchst. Ich habe ein sehr gutes Abitur gemacht, weil mich am Ende die Fächer interessiert haben, die ich da hatte. Und alles, was mich nicht interessiert hatte, durfte ich abgeben. Und dann auf einmal war mein Notendurchschnitt sehr gut. Aber es hat mich nicht wirklich, ich war nie ein Streber. Und ich erinnere mich kurz vorm Abi, ich war Biologie-Leistungskurs und war bestimmt der beste Schüler in der Klasse. Aber es haben mich bestimmte Sachen nicht interessiert. Und dann hat mein Biolehrer an die Tafel eine chemische Formel geschrieben und sagte, das ist der Hinweis fürs Abi, ihr wisst Bescheid. Und ich habe davor gestanden und gesagt, wusste gar nichts. Und dann, das war das erste Mal in meinem Leben, da habe ich wirklich mal gelernt. Das waren zwei Tage, habe ich gesagt, das musst du jetzt wissen. Und dann habe ich eine sehr gute Prüfung gemacht mit 14 Punkten, was es gab. Und dann sagt der Biolehrer, dachte mir, ja, also Alex, naja, das hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Und ich dachte, wenn ich nicht vorher dieses gelernt, wenn ich das nicht gemacht hätte, ich hätte gar nichts gewusst. Und das sind so Momente gewesen, wo ich dann schon bereit war zu sagen, okay, jetzt möchtest du natürlich deinen Teil beitragen, um in diesem System auch Dinge zu bekommen, die das System bereithält. Aber ich habe mich nie prostituieren wollen und es hat mich auch immer nur interessiert als Mittel zum Zweck. Aber es war nicht für mich Zweck, etwas zu erreichen. Und du hast es eben so mit diesem Glücklichsein nach Schema F beschrieben. Das ist ja noch viel perfider. Es wird dir ja immer etwas gezeigt, was du erreichen musst, um dann sofort mit etwas Neuem zu kommen. Ich erinnere mich, als ich mein Abi gemacht habe, dann war ja für mich ein ganz wichtiger Abschnitt. Vorher ging es immer, ja, Abitur, das ist halt ganz wichtig. Bei meinen Eltern war das sehr wichtig. Und danach fielst du dann in so ein Loch, ja, was ist jetzt wichtig? Ja, dann kriegst du sofort Arbeitsplatz oder Studium. So, und wenn das dann da ist, dann kommt Familie oder Frau oder was auch immer. Irgendeiner gibt dir immer vor, wo du hin musst. Und du bist in einem ständigen Getriebensein. Und ich kenne diese Phase in meinem Leben, in dem ich ein sehr stark Getriebener war. Und das war, ich möchte möglichst wenig arbeiten. Ich möchte gerne mit einem großen Geschäft möglichst ganz viel Geld verdienen. Und habe mit einem Freund gemeinsam, haben wir mit Immobilien in Florida uns beschäftigt. Ich habe mich dann beteiligt an einer Firma, die Recycling macht in den USA. Und ich kann ganz abenteuerliche Geschichten erzählen. Und ich bin froh darüber, das war wunderbar, diese Zeit. Aber ich kann dir sagen, dass selbst bei den Einbrüchen, die es da gab, willst du eine richtig coole Geschichte hören? Mit einem richtigen Einbruch? Mhm. Ich hatte mit einem Freund, das ist übrigens eine spannende Geschichte, ich hatte mit einem Freund damals, einen Deutschen, gemeinsam in Florida die Idee, Immobilien dort zu erwerben, weiter zu verkaufen, was auch immer. Er war der Immobilienmann. Ich habe gesagt, wenn man damit was verdienen kann, und so, dann finde ich das spannend. Und irgendwo sind wir dann gemeinsam eben wie so ein bisschen Glücksritter nach Florida gefahren, haben dann jemanden kennengelernt und aus diesem Kontakt in Amerika, einem Deutschen, der dort lebte, ist dann eine Freundschaft entstanden. Und der hat mir irgendwann erzählt, als ich privat in den USA war, du Alexander, die großen Banken haben im Moment ganz vielen Kunden einfach die Kreditverträge gekündigt und zwar in unvorstellbaren Volumen und die werden jetzt gezwungen, Werte zu verkaufen. Das war boah, ich kann es dir nicht genau sagen, ich meine Anfang der 90er. Und das war ganz brutal. Die Leute kriegten dann Kredite gekündigt und dann gab es Immobilien, die waren zu Spottpreisen auf dem Markt, zu Spottpreisen. Mhm. Und er sagte, wir könnten etwas kaufen und zwar 120.000, ich glaube, lass mich überlegen, ich will es nicht übertreiben, nein, 20.000, 20.000 Wohnungen in Houston, Texas, 20.000 Wohnungen auf einen Schlag. Und die waren so günstig und die waren vermietet an Studenten. Und das war ein tolles Renditeobjekt, wenn du so willst, mit einer hohen Rendite. Und ich habe das meinem Freund und Immobilienmann erzählt. Und der sagte, ja, das ist ja spannend. Und dann hat er da eine Anzeige geschaltet in der Welt damals, dass wir einen Investor suchen. Und wir haben da ordentlich was draufgerechnet auf den Kaufpreis. Und trotzdem war das für jemand, der das kaufen würde, ein unglaublich tolles Geschäft. So meint man. Heute sehe ich das alles vollkommen anders, aber ich möchte es einfach aus der damaligen Sicht der Dinge, muss ich es beschreiben. Mhm. Und tatsächlich hat sich jemand gemeldet aus Deutschland, der bereit war, dieses Investment zu machen. Und der sagt, wenn das alles stimmt, dann kaufe ich das. Und wir haben den natürlich dann überprüft, eine Auskunft uns besorgt und haben festgestellt, dass tatsächlich das alles stimmt und haben ihn eingeladen und sind dann zuerst nach Florida und dann mit meinem Bekannten in seinem Privatflugzeug nach Houston. Also schon eine coole Geschichte, wenn du dir so vorstellst. Wir sind dann mit dieser Privatmaschine da reingeschwebt, wurden vom Bürgermeister abgeholt und vier Anwälten und sind dann in diese Anlage gefahren mit diesen unglaublich vielen Wohnungen. Und irgendwann hat dann unser Investor mit dem Kopf genickt und sagt, das ist toll, das mache ich. Und das war schon enorm. Auf einmal war das, was du bis vorher gar nicht so richtig greifen konntest. Und ich sag dir was, ich habe nie wirklich dran geglaubt. Nie. Ich habe immer gedacht, ach, das wäre toll. Mhm. Aber wenn es nicht wäre, okay, aber es wäre toll. Und auf einmal sagt er, das mache ich. Und dann haben wir noch einen Termin ausgemacht für das sogenannte Closing. So wird das in Amerika genannt, beim Notar. Mhm. Läuft ein bisschen anders als hier, aber das...
Da kommen dann die letzten Unterschriften drauf.
Ja, dann kommen die Unterschriften. Und da waren wir verabredet für 4 Uhr nachmittags. Und ich war dann mit einigen anderen Anwälten, wir waren 10 Leute, alle beim Notar. Und es wurde 4 Uhr und es wurde 3:45 und es wurde 3:40 und niemand tauchte auf. Und nun musst du wissen, auf dem Rückflug war dieser Mann Feuer und Flamme. Der ist wirklich euphorisch gewesen. Der hat gesagt, sagenhaft und ich freue mich. Und es gab also bestimmt keine... wie man das als Profi nennt, Kaufreue, sondern der war motiviert. Der sagt, am liebsten würde ich das gleich machen. Aber der kam nicht. Und dann habe ich im Hotel angerufen damals und habe gesagt, was ist denn mit dem Herrn so und so? Und er sagt, sie gut, dass Sie anrufen. Wir wissen nicht, wen wir anrufen sollen. Der ist abgeholt worden. Und dann sage ich, wie ist abgeholt worden? Ja, der ist durchgedreht. Der hat sein Zimmer verwüstet und wir mussten anrufen und der ist wirklich abgeholt worden, ist ruhig gestellt worden und ist in der Psychiatrie. Und dann ist dieser Termin geplatzt. Und das ist so eine wunderbare Geschichte, weil die eine ganz große Wahrheit enthält. Du kannst nichts machen, es geschieht. Mhm. Und das ist etwas, was ich damals, ich war absolut im Frieden damit. Wenn ich das heute erzähle jemanden und ich habe die Geschichte habe ich schon 2-3 Mal erzählt, dann sagt jeder, Mensch, hast du dich geärgert? Oder war ja, überhaupt nicht. Ich kann dir wirklich sagen, ganz im Ernst, überhaupt nicht. Und das war immer so. Alle Dinge, die ich geschäftlich gemacht habe, ich habe auch sehr erfolgreich große Firmen beraten, namhafte große Firmen beraten und habe viel Presse gehabt und könnte also eine lange, große Geschichte aufrollen, wenn ich wollte. Aber das ist etwas, was für mich heute vollkommen bedeutungslos ist. Aber es hat seine Bedeutung gehabt als Schritt auf meinem Weg. Und du kannst die Bedeutungslosigkeit von dem, was andere für so bedeutsam halten, nur dann in ihrer Bedeutungslosigkeit erkennen, wenn du es schon gehabt hast. Das heißt, wenn du schon mal in einem Rolls-Royce gefahren bist, wenn du mit deinem Freund im Privatflugzeug warst, wenn du vielleicht kurz davor warst, Millionen zu verdienen, und dann ist das weg und dann ist es auch nichts, es ist gar nichts ist passiert. Es ist gar nichts passiert. Und das ist eine wunderbare Freiheit, die du aber erst später in einem anderen energetischen Zustand zu schätzen und zu begreifen weiß. Und deswegen gehören diese Bilder vielleicht dazu. Ich erzähle sonst nie was über meine Vita.
Ja, finde ich super spannend, weil für mich ist auch gerade dieses, wie du das beschreibst, mit dem das dadurch erst loslassen können, das ist nämlich, was ich bei vielen Leuten auch sehe, die, sag mal, gerade vielleicht Erfahrungen noch nicht gemacht haben, die man vielleicht selber schon gemacht hat und die dann eben, sag mal, danach so streben und das als Höchstes hinstellen. Ja. Wenn du eben sagst, wenn man dort ankommt, dann hat man eben selber die Erfahrung gemacht, kann das für sich bewerten. Manchmal ist es ja auch so, dass man jetzt ein anderer das anders bewerten würde als du. Vielleicht ist das dann das Privatjetfliegen oder was weiß ich ja, so. Ja. Ist es dann. Aber man muss halt dort erstmal, also etwas, was einem in irgendeiner Weise halt bewegt. Ne? Aber man muss überhaupt erstmal da sein, um zu verstehen, wie es auf einen wirkt. Ne? Also es ist quasi nicht so eine, es reicht nicht die theoretische Überlegung.
Nein, gar nicht.
Sondern
es ist wie mit Sex und mit Kochen. Ja, reicht die Theorie nicht. Man kann darüber Kochbücher lesen, aber wenn du das erste Mal Salzburger Nockerl machst und die dann wieder zusammenfallen, dann weißt du, oh, also es lässt sich nicht theoretisch tun. Man braucht eben diese praktische Qualität und ich habe also wirklich, das kann ich sagen, ein ganz weites Feld, auch was mein eigenes, neudeutsch gesagt, Netzwerk betrifft. Ich kenne ganz unterschiedliche Menschen. Und das ist gerade das Wertvolle und das zeigt uns, dass dieses Gleichmachen, das uns über die Gesellschaft im Moment so übergestülpt wird, all das abtöten soll, was in dir die Vielschichtigkeit deiner Prozesse ausmacht. Mhm. Also mit anderen Worten, du musst diese Prozesse durchleben, damit du auch diese Erkenntnisse gewinnst. Und das möchte man dir am liebsten durch eine Gleichmacherei mit einem erstrebenswerten Ziel, das du vermutlich nie erreichen wirst und deswegen auch nie hinterfragen kannst, dich in Bewegung hält. Also mit anderen Worten, der Lottogewinn oder die Prominenten oder die anderen Dinge, die man uns als erstrebenswert dorthin stellt, die sind ja nur für wenige Menschen überhaupt greifbar oder erreichbar. Es ist wie diese Reise nach Jerusalem und du weißt schon, es fehlt nicht ein Stuhl, da fehlen 10 Stühle. Und erzählt uns aber immer, wenn du dann auf dem Boden hockst mit deinem Hintern, tja, dann musst du dich mehr anstrengen. Du hast dich nicht richtig bewegt, du bist nicht richtig. Aber in Wahrheit, es fehlen einfach die Stühle. Und das ist die Wahrheit. Und wenn du das begreifst, dann lässt du dich nicht mehr auf diese übliche Bewertungsschiene ein und wirst damit auch unangepasst. Und das ist ganz wichtig. Und das kannst du auch erst werden, wenn du erstmal das Anpassen ausprobierst, vielleicht sogar besonders ausdrücklich, wenn du sagst, ja, ich versuche das mal, tolle Weiber, großes Auto, Privatjet vielleicht, all diese Dinge. Ich habe als Junge, da war ich 14, habe ich einen Brief geschrieben an Adnan Khashoggi. Weißt du, wer das war?
Nee, sagt nichts.
Das war ein Waffenhändler, ein bunter Hund, den fand ich cool. Der hatte eine riesige Yacht und in jedem Hafen hatte der einen Rolls-Royce. Und da hatte ich gelesen, der wusste nicht mal mehr, wo er überall die Autos hat, er hat die dann vergessen. Und dann hatte der irgendwann, stimmt, in Monte Carlo steht ja noch mein Phantom Rolls-Royce für 500.000, da müssen wir wieder vorbeifahren. Mhm. Und ich habe in dieser Zeit so ein Praktikum gemacht. Und da habe ich mit meinen Mitpraktikanten gesagt, ich schreibe dem jetzt einen Brief. Und tatsächlich hat er mir sogar geantwortet. Und ich bin eingeladen worden, ja, nicht er selbst, sondern ich bin eingeladen worden. Mhm. Ich könnte eine Geschichte erzählen, die ist so schräg. Mhm. Ich bin dann später nach Cannes gefahren mit meinem Jeep ohne Dach, ja, und habe dann dort am Strand jemand getroffen, der wieder jemand kannte, der dort der Mann einer Frau war, die eben bei dem Khashoggi gearbeitet hat. Also wenn ich das heute so erzähle, dann möchte ich unbedingt vermeiden, den Eindruck, dass mir das heute wichtig ist. Das ist für mich vollkommen unwichtig. Mhm. Aber es ist in meiner Vita ein wunderbarer Ausdruck dessen, dass man auf der einen Seite den Eindruck hat, wenn etwas auf dich zukommen soll, dann kommt es durch so komische Synchronizitäten, durch so eigenartige, ja, wie du eben alles in deinem Leben so vorfindest. Alles geschieht. Du machst gar nichts. Alles geschieht. Es läuft was ab. Und das ist etwas, das ich dann später festgestellt habe und das dann eingeflossen ist in meine damals noch Beraterarbeit. Und das hat teilweise Leute irritiert. Ich hatte Menschen, die haben mich bezahlt, hoch bezahlt und wollten Erfolg haben. Und ich habe gesagt, du, das ist alles unwichtig. Und habe dann auch mich gewundert, dass die dann irgendwann mich nicht mehr gebucht haben. Mhm. Ja? Ich habe Dinge erzählt, ich habe nie Rücksicht genommen, Hagen. Ich habe nie Rücksicht genommen. Ich habe einmal, sollte ich mal eine Immobilienfirma erzählen, und da habe ich Sachen erzählt. Heute würde ich sagen, wie konnte ich das machen? Ja? Ich habe das einfach rausgelassen. Und dann habe ich gesagt, ja, das war hochspannend, also vielen Dank. Aber ich wusste, die haben gedacht, das ist ein Wahnsinniger, der was erzählt über Bewusstwerdungsmodelle, über alles Mögliche, über außersinnliche Wahrnehmung, habe ich erzählt. Und die haben gedacht, ich motiviere Jungs, wie sie mir Häuser verkaufen. Und das ist etwas, was in dir wächst, wenn du es zulässt. Ich habe alles immer zugelassen. Ich lasse alles zu. Und das ist das, was in meinem Leben eben Phasen hat, wo diese Blume und diese Form der Blüte sprießt. Und dann gibt es Momente, da kommt was ganz anderes raus. Und irgendwann habe ich festgestellt, was ist denn, wenn du alles weglässt und wirklich dich auf die Wurzel richtest, das, was die Quelle ist. Ja, und da liegt unsere Kraft und unsere Macht und unsere Fähigkeit. Und dann kommen wir in diese Selbstfindung. Das ist das Selbst. Und alles Ich spielt keine Rolle mehr.
Ich finde das auch sehr interessant, gerade in den Einzelaspekten, die du eben erzählt hast, in den Einzelgeschichten. Du hast vorhin davon gesprochen, uns ständig in Bewegung zu halten. Ich würde es sogar auf einer anderen Weise oder durch eine andere Linse betrachtet, gerade andersrum sehen, dass man dadurch immer an der Stelle bleibt, auch ein Stück weit. Also du hast so dieses, man denkt immer, man bearbeitet als Mensch dann irgendwas und kommt irgendwo hin und bleibt immer gleich. So. Das ist aber quasi schon dieses Stehenbleiben, dann gleich zu bleiben, währenddessen aber wirklich bereit zu sein, das auf sich einfließen zu lassen, was die Veränderung, die jetzt vielleicht einem bevorsteht, bedeutet dann quasi tatsächlich eine Transformation zu machen, weiterzukommen. Währenddessen, wenn man so denkt, ah ja, ich muss das und das erreichen, ist man eigentlich immer wieder in dem gleichen Denken drin, das gleiche Betriebssystem.
Ja, ja.
Ne? So wie ich erreiche das, ich erreiche das, ich erreiche das und im Prinzip macht man trotzdem immer nur dasselbe. So das Gefühl habe ich mittlerweile. Würdest du das auch so bestätigen?
Ganz bestimmt. Das ist ein sehr typisches Modell. Bei mir war das nicht so. Ich habe gar nicht viel gedacht. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Also ich habe mir viel Gedanken gemacht in anderen Phasen meines Lebens. Ich bin ein Denkender. Und ich finde, das Denken ist eine wunderbare Möglichkeit der Reflexion. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, aus den Denkgefängnissen auch auszubrechen, durch eine andere Art des Denkens, eines ganzheitlichen Denkens. Aber in diesen Dingen steckt eigentlich oder steckte damals ein Ausprobieren, ein Spielen wollen. Ja? Ich wollte nicht irgendwo arbeiten, ich wollte nicht irgendwo auf die übliche Weise, als ich bei Höchst, ich habe es gesagt, habe ich eine Lehre gemacht, Industriekaufmann. Und ich bin der Einzige, der seinen Abschluss hat und 4 Monate vor Ende der Ausbildung schon gehen durfte. Ich habe damals gesagt, es nützt doch nichts, wenn ich hier bleibe und nur Ärger mache. Das war mein Vortrag an meinen Auszubildenden. Ausbildungsleiter, Herrn Dr. Habermann. Viele Grüße an dieser Stelle. Und dann habe ich gesagt, es ist doch für alle besser, ich gehe. Ich möchte ja auch gar nicht übernommen werden. Und dann habe ich gesagt, Herr Wagner, gehen Sie. Und das ist auch so. Ich habe mich nie in diesen Momenten wirklich in solche Konstrukte hineinziehen lassen, aber das war nicht meine Leistung, wo ich sage, das ist jetzt die Qualität des Alexanders, sondern das war einfach in meiner Geschichte so. Deine ist eine andere. Aber die Geschichte kann sich in dem Moment ändern, wenn du sie als Geschichte durchschaust, wenn du sie nicht mehr so ernst nimmst, wenn du sie nicht mehr so intellektuell nimmst, sondern einfach sage, ich lasse alles mal fließen und erlaube alles, was kommt und bin neugierig. Und das ist auch wichtig, und das ist vielleicht die allerwichtigste Information, die sonst zu Missverständnissen führt. Ich nehme das, was geschieht, wirklich als verantwortungsvoller Erwachsener auf und nicht aus der kindlichen Sicht, in der ich meine, die Welt müsste so oder so sein, sondern ich akzeptiere, dass ich in ein Abenteuer eintrete, ohne Versicherung, in dem ich natürlich mal riskieren kann, ja, später hast du aber keine Rente. Oder später hast du, was ist denn, wenn das nicht klappt? Ja, ich hatte Phasen, wo ich wirklich gar kein Geld hatte, null. Ja. Und trotzdem Dinge, die ich bezahlen musste in dieser Phase. Und dann hatte ich Phasen, wo es auf einmal viel auf mich zukam. Und das ist ja auch etwas, was eben das Leben so zeigt, wie es sich uns präsentiert. Und das ist gänzlich anders, als man es uns als Ideal vermittelt. Als ein Ideal der Kontrolle, als ein Ideal der festen Strukturen. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, Hagen, ich war eine Herausforderung für meine Eltern. Ich glaube, ich war auch eine Herausforderung für meine Freundin. Also das muss ich im Nachhinein sicher feststellen, weil ich eben sehr unkonventionell war. Das kann man bestimmt sagen. Mhm.
Vielleicht auch noch als Abschluss mal den Schritt, wo du dich heute siehst, weil, sag mal, du lebst ja weiter und bist ja ständig trotzdem weiter in diesem Prozess. Ne?
Ja, ja.
Wo siehst du dich heute?
Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, weil es dort unterschiedliche Ebenen gibt. Mhm. Da gibt es einmal die Ich-Ebene, also der Alexander, der jetzt hier sitzt, den du so wahrnimmst und der das tut, was der Alexander einfach tun muss. Weil das, was jetzt im Alexander nach außen geschieht, ist das, weswegen er hier ist. Mhm. Und dann gibt es aber das, was in meiner Wahrnehmung den größten Raum einnimmt. Und das ist wirklich die Nicht-Identifikation mit diesem Ablauf. Also ich selber nehme das nicht in der Form wahr, dass ich dort irgendwo einen Einfluss habe auf das, was durch den Alexander geschieht, sondern beobachte es nur mit Interesse, so kann man sagen. Das ist schwierig zu kommunizieren, weil das auch etwas ist, was du nur dann für dich erkennst, wenn es in dir geschieht. Und dieses Geschehen steht für uns alle fest. Also mit anderen Worten, das ist etwas, was dann geschieht, wenn du selber während des Traums nicht nur erkennst, dass du träumst, sondern den Träumenden in dir wiederfindest. Und das ist etwas, das du nie machen kannst. So viel du meditierst, so viel du Castaneda liest, so viel du versuchst in dieser Richtung, es geschieht unweigerlich, immer, zwingend, aber es geschieht keinen Moment früher als zu dem Moment, wo es geschehen kann. Und das kannst du nicht machen. Und das ist für mich die größte Erkenntnis im Leben, dass du alles, was geschieht, geschieht. Und es geschieht von selbst, und das ist so wunderschön, von selbst, durch das, was ich Selbsterkenntnis nenne. Also das, was das Selbst ist, was du erkennst, das lässt alles geschehen. Und in Wahrheit, das ist jetzt sehr philosophisch, in Wahrheit geschieht nicht einmal etwas, sondern alles ist schon, wie es ist und wird immer so sein. Und das, wenn du das begreifst, dass du das bist, was sich das Nicht-Verändernde repräsentiert, was also nicht fotografiert werden kann, was nicht temporär ist, sondern was immer Bestand hat, das bist du, dann verschwinden alle anderen Fragen. Mhm. Aber es verschwindet nicht die Welt für dich. Also von daher gibt es den Alexander und der Alexander taucht auf und der macht und tut und der liefert Energieimpulse zum Bereich Ich-Erkenntnisse. Der sagt, guck mal, an den Stellen ist das Geldsystem anders, an den Stellen ist deine Struktur als Mensch, als Mann, als Weib nicht identisch mit der Person, mit der du dich identifizierst. Und das ist so wunderschön, weil das ist auch eine Metapher. Du glaubst, du weißt, wer du bist und weißt es gar nicht. Und wenn dich jemand fragt, wer sind sie, können sie sich ausweisen, dann lege ich ein Papier vor und sage, das bin ich. Aber das ist natürlich Quatsch. Und dann wird derjenige sagen, ja, aber so meine ich es gar nicht, aber so wird es verstanden. So, und diese Suche nach dir selbst, das ist die große rote Linie in meinem ganzen Leben. Nicht immer habe ich es bemerkt, häufig habe ich es nicht bemerkt, meistens habe ich es nicht bemerkt, fast nie. Und trotzdem war ich jemand, der es häufiger bemerkt hat als die meisten. Weil im Grunde gibt es nichts Wichtigeres, es gibt nichts anderes, was von Bedeutung ist. Mhm.
Sehr spannender Gedanke, den wir vielleicht auch noch in einem weiteren Gespräch fortsetzen sollten. Liebe Zuschauer, in diesem Gespräch mit Alexander Wagand haben wir ihn auch mal von der persönlichen Seite kennengelernt und auch, wie das zu seiner aktuellen Philosophie führt, zu seinem aktuellen Gedankengängen und auch zu seiner aktuellen Arbeit. Alexander, wo finden dich Zuschauer, die vielleicht auch mit deiner Arbeit in Kontakt jetzt treten wollen?
Es gibt eine Webseite, die ich jedem ans Herz legen möchte. Das ist alexander-freundeskreis.org. Und da findest du auch Hinweise zu den täglichen energetischen Kräften. Und wenn du mir erlaubst, würde ich gerne zwei Sätze noch dazu sagen.
Gerne.
Denn das ist auch etwas, das uns aberzogen worden ist, zu erkennen, dass jeder Tag und jeder Moment, jeder Augenblick eine bestimmte energetische Qualität hat. Und die ist mit dir in Resonanz. Also es gibt ein bisschen diesen Erkenntnis auch, wenn du dich mit Astrologie beschäftigst. Da wird ja auch von einer bestimmten Zeitqualität gesprochen. Und ein König hat in früheren Zeiten seinen Astrologen gefragt, ist jetzt der Moment, Krieg zu führen? Ich möchte den Krieg beginnen mit irgendeinem anderen Land. Und dann sagt der Astrologe, pass auf, Majestät, lieber in 3 Wochen. Da haben wir die Kräfte des Mars und dann werden wir dort diese Energie nutzen können. Und das ist das, was ich im Grunde eben auch mit diesem Beispiel aufgreifen möchte. Jeder Tag hat eine bestimmte Qualität. Und manchmal haben wir Tage, da sind wir sehr klar und da können wir sehr viel erkennen und da sind wir sehr in unserem Selbst vielleicht sogar. Da habe ich tiefe Erkenntnisse und sage, oh, jetzt spüre ich, dass ich wirklich weitergekommen bin. Und 3 Tage später kommt ein Tag, der hat eine ganz andere Energie und die bringt in dir wieder Illusionen nach oben. Die bringt das nach oben, was du schon geklärt glaubst. Und dann bekommen wir häufig einen Konflikt und sagen, oh, ich bin doch nicht so weit und warum? Und dann hängt der Kopf an, baut Modelle und dann kommt das, was ich Mindfuck nenne. Und deswegen können diese energetischen Hinweise dich vielleicht in Frieden bringen mit bestimmten Qualitäten in dir. Ja, und dann gibt es noch eine andere Seite und die heißt sat-shit-ananda.org. Das kommt aus dem Indischen.
Shit wird C-I-T
geschrieben. C-H-I-T, S-A-T-C-H-I-T-Ananda.org. Mhm. Und Sat-Chit-Ananda ist ein so schöner Begriff aus dem Indischen, aus dem Sanskrit, dass es wirklich vielleicht für ein Schlusswort von meiner Seite aus jeden Fall reicht. Sat steht für Sein, Chit steht für Bewusstsein und Ananda steht für Glückseligkeit. Mhm. Und alle drei gehören zusammen und bilden dann Sat-Chit-Ananda im vollständigen Verstehen des Seins. Und dann erkennst du, dass nichts mehr zu tun ist und dass du im Frieden mit allem schon immer warst und immer sein wirst.
Mhm. Schöner Endgedanke. Alexander Wagan, spiritueller Lehrer, wacher Beobachter des Zeitgeschehens, haben wir am Anfang gesagt. Vielen Dank, dass du da warst. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.